soll ich etwas zu meiner Person sagen. Aber das ist nicht so einfach. Meine Vorfahren kamen zum Teil aus den Niederlanden. Mein Urgroßvater, mütterlicherseits, kam aus der Gegend zwischen Danzig und Elbing. Mein Großvater wurde auf der Krim geboren. Meine Eltern wurden in den Vereinigten Staaten geboren. Ich bin in Kanada geboren. Eine Zeit lang stand in meinem Pass britischer Untertan. Meine Muttersprache ist Deutsch. Ich spreche aber auch Plattdeutsch und Englisch. Was bin ich? Jetzt dürfen Sie raten. In unserer Familie, der Familie meiner Frau und mir, ist es nicht viel anders. Sie ist in Texas geboren, ihre Eltern in Kanada, ihre Großeltern zum Teil in Kanada und in den Vereinigten Staaten. Auch sie spricht Deutsch und Plattdeutsch und Englisch. Wir haben zusammen in Kanada gewohnt, in den Niederlanden, in Deutschland, in der Schweiz. Unser ältester Sohn ist in Kanada geboren, der zweite in den Niederlanden. Die zwei Töchter sind in Deutschland geboren. Sie sind aber kanadische Bürger. Wir sind also recht international. Als ich das einmal ungefähr so erzählte, bei den Sintis in Hamburg, dann wandte sich eine Sinti-Frau zu der Frau, die neben ihr saß, und das war die, die mich dorthin chauffiert hatte aus einer anderen Gemeinde, und sie fragte sie, ist der einer von uns? Zigeuner sind wir hier auf Erden. Petrus nennt uns Pilgrime. Wir sind unterwegs, und deshalb heißt auch das Blatt, das wir zweimonatliche ungefähr herausgeben, unterwegs notiert. Das heißt, Notizen, die wir so unterwegs auf dem Weg durchs Leben uns gemerkt haben. Nun wollen wir uns mit dem Kolosserbrief befassen. Und ich muss euch leider warnen, ich soll heute Morgen zweimal predigen. Da müsst ihr für mich beten, damit der Herr uns etwas schenkt. Und ihr dürft für euch selbst beten, dass ihr die Gnade habt, mir zuzuhören für so lange. Aber zwischendurch werden wir eine Pause machen und etwas singen. Also, wir schlagen auf und lesen aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1. In den Versen 12 bis 23 spricht der Apostel von einem Dank, der das Kennzeichen ist eines Lebens, das Gott wohlgefällig ist. Der Dank gehört zum Christenleben. Ein undankbarer Christ, da können wir eine Frage dahinter stellen, ob er wirklich ein Christ ist. Zum Leben eines Christen gehört die Dankbarkeit. In diesem Text ist dieser Dank an den Vater gerichtet, an den Vater unseres Herrn Jesus Christus, durch welchen auch wir Söhne und Kinder Gottes geworden sind, Söhne und Töchter Gottes. Was hat nun der Vater getan, dass er so oft und so viel zu danken ist? Darüber informiert uns nun der Apostel. In einer kurzen Antwort, etwas zusammenfassend, sagt er das in den Versen 12 und 13. Und die lese ich jetzt. Und dem Vater dankt, der uns tauglich machte für das, das unser Teil sein wird, das Erbe der Heiligen im Licht. der uns aus der Obrigkeit der Finsternis befreite. Davon sangen die Sänger. Und uns versetzte in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Gott hat uns tauglich gemacht für das Erbe im Licht. Dadurch, dass er uns aus der Finsternis ins Licht brachte. Dadurch, dass er uns zu Heiligen machte. Was sind Heilige? Das Wort ist im Lichte des Alten Testamentes zu verstehen. Manchmal haben wir Begriffe in der deutschen Sprache, wir begegnen ihnen in der Heiligen Schrift, und wenn wir sie so zunächst so antreffen, dann neigen wir natürlich dazu, sie so aufzufassen, wie wir sie im Alltag gebrauchen. Und normalerweise sollte man auch so übersetzen, dass die Wörter Vertraute sind. Wörter, mit denen wir etwas mit anfangen können. Aber manchmal gelingt uns das nicht. Die Bibel gebraucht nämlich Ausdrücke, die etwas einmalig sind oder auch ganz anders gebraucht werden, wie wir sie normalerweise gebrauchen. Und im Deutschen haben wir kein Wort dafür. Und wenn wir dann ein übliches gebrauchen, dann muss man damit rechnen, dass das eventuell anders aufgefasst werden kann, als wir das normalerweise im Alltag tun. Zum Beispiel das Wort Herz. Das biblische Wort Herz bedeutet nicht das, was wir im Deutschen unter Herz verstehen, nicht genau. Aber ich wüsste nicht, welches andere Wort wir auch gebrauchen sollten. Das Wort Herz ist schon geeignet dazu, solange wir die Bibel als unseren Duden gebrauchen. Das heißt, die Bibel selbst darf unser Wörterbuch sein. Wenn wir einem Ausdruck begegnen, wollen wir ihn im Zusammenhang der Heiligen Schrift, des näheren Zusammenhanges und auch des weiteren Zusammenhanges versuchen zu verstehen. Und das Wort Herz ist nicht so sehr die Mitte, wie auch einige Theologen es uns sagen wollen, die Mitte unseres Wesens. Ich wüsste auch nicht, was das sein sollte, was die Mitte wäre. Ich könnte mir darunter nicht viel vorstellen. Andere denken an das Gefühlsleben oder das Gefühlsorgan. Liebe zum Beispiel von ganzem Herzen, also innige Liebe, denken wir. Das Wort Herz ist auch nicht etwas, das, wie man sagt, manchmal sagt, 18 Zentimeter unterhalb des Gehirns liegt. Es ist nicht etwas anderes als das Gehirn. Das Gehirn ist im Herzen. Das heißt, der geistige Teil, unser materielles Gehirn, ist eigentlich gleichsam die Brille oder das Werkzeug, mit welchem der Geist oder das geistige Gehirn denkt. Es soll ein sehr gutes Beispiel dafür geben. In der Geschichte der Medizin vor etwa 100 Jahren, aber das kann ich jetzt nicht anführen, würde zu lange dauern. Herz ist der innere Mensch. So wie unser materielles Herz, das hier klopft und uns das Blut spendet, innerhalb von mir ist und ich kann es nicht sehen, aber es ist da und es schenkt mir das Leben, so ist meine Persönlichkeit, meine Person von anderen außerhalb von mir nicht zu sehen. Auch ich kann sie nicht sehen mit meinen Augen. Sie ist verborgen in mir. Sie ist Geist. Das wäre noch ein Synonym oder ein ähnliches Wort für Herz. Unser Geist, unser innerer Mensch kann mit vier Bezeichnungen bezeichnet werden. Herz, Geist, innerer Mensch und Seele. Diese Begriffe werden in der Schrift manchmal auswechselnd gebraucht. Das heißt, sie bedeuten dasselbe, beziehen sich auf unsere eigentliche Person, die im Bilde Gottes geschaffen ist. Nicht der Körper ist im Bilde Gottes geschaffen, sondern unser eigentlicher Mensch, der wir eigentlich sind. Der Körper ist unsere Hülle und die kann auf die Seite gelegt werden, wenn wir sterben, wenn Seele und Leib auseinandergehen und wir selbst leben weiter als die Personen, die wir auch waren. Wir leben einfach weiter ohne diese Hülle. Wir gehen dann in eine andere Welt hinein, in die geistige Welt. Also unsere eigentliche Person ist unser Herz. Und mit diesem inneren Menschen, dieser Person, diesem Geist, dieser Seele, denken wir, fühlen wir und treffen wir Entscheidungen. Mit diesem Herzen, mit diesem inneren Menschen haben wir ein Selbstbewusstsein. Und auf diesen Gebieten sind wir, auf jeden Fall in diesen Gebieten, im Bilde Gottes geschaffen. Es gibt noch andere Ausdrücke, aber nehmen wir jetzt das Wort Heilige. Wenn wir an heilig denken, dann denken wir an Schuldlosigkeit, an Menschen, die ganz besonders fromm oder rein gewesen sind. Für einige Jahre arbeitete ich in einer Gemeinde in Nürnberg zusammen mit dem Pastor dort und er erzählte, dass wohl bei einem Bibelunterricht in der Schule ein Mädchen zu ihm gekommen war und hätte gesagt, also Sie in Ihrer Kirche, Sie haben doch keine Heiligen, wie wir es haben. Und der Pastor war sehr weise und geschickt. Und er sagte zu ihr, auch unsere Kirche hat Heilige. Der Unterschied zwischen unserer Kirche und ihrer Kirche ist der, dass ihre Heiligen bereits verstorben sind. Die in unserer Kirche, die leben noch. Also, wenn die Heilige Schrift von Heiligen spricht, dann sind das durchaus Christen, die hier noch im Leibe leben. Aber sie sind nicht so heilig wie die Heiligen, an die das Mädchen dachte. Was sind das denn für Heilige? Im Alten Testament ist etwas heilig, wenn es Gott ganz übergeben ist. Luther übersetzt an dieser Stelle das hebräische Wort manchmal mit in den Bann tun. Das kann für diesen speziellen Fall das Richtige sein. Aber wenn wir nun das Wort selbst verstehen wollen und den Sinn dieser Handlung, dann wäre es wohl besser, das eigentliche Wort zu übersetzen mit heilig. Denn es wird in sehr verschiedenerlei Hinsicht und Situation gebraucht. Was geschieht, wenn etwas in den Bann getan wird? Eine Stadt, ein Haus, in dem ein Aussatz oder ein krebsartiges Gewächs dort wucherte und das Haus musste entweder ganz demoliert werden, vielleicht auch repariert, oder Bäume mussten gefällt werden oder eine Stadt musste in den Bann getan werden. Was geschah dort? In Israel, beziehungsweise auf dem Wege Israels hin zum Land Kanaan, gab es Krieg, gab es Landeroberung, gab es Eroberung von Feinden und dann hat Gott verordnet, dass gewisse Orte zerstört werden sollten. Die Menschen mussten zerstört werden, das war die Strafe Gottes für deren Sündhaftigkeit, die es auf die Spitze getrieben hatten und nun war der Zeitpunkt des Gerichts angekommen. Was war geschehen? Die Stadt wurde Gott heilig erklärt. Sie gehörte Gott und Gott hatte nun ein Recht, mit dieser Stadt zu tun, was er wollte. Ein Mensch konnte Gott geheiligt werden. Und Gott entschied, ob dieser Mensch leben sollte oder sterben sollte. Der hohe Priester war heilig dem Herrn. Auf seiner Stirn trug er das Wort Heiligkeit dem Herrn. Er war ganz für Gott da. Er durfte keinen anderen Beruf erwählen. Sein ganzes Leben stand im Zeichen dieses Auftrages, hoher Priester zu sein. Er war auf diesen Beruf, auf diese Tätigkeit beschränkt von Gott her. Er war Gott ausgeliefert, sein Leibeigener, und war ihm also heilig. Als die Stiftshütte gebaut wurde, wurden Spiegeln der Frauen, das waren Metallspiegel, nicht Glasspiegel, Metallspiegel, und man konnte das Metall gebrauchen, und es wurde nun angenommen, solche Gaben. Auch andere Gaben wurden angenommen und gesammelt, bis man genug hatte, um die Stiftshütte zu bauen. Und wenn nun eine Frau ihren Spiegel abgeben wollte zum Bau der Stiftshütte, dann hat sie diesen abgegeben an einem bestimmten Ort. Vorhin war der Spiegel ihr heilig, das heißt, sie durfte über ihn verfügen, er gehörte ihr. Als sie den abgab und ihre Hände losließen von diesem Spiegel, gehörte er nicht mehr ihr, sondern Gott. Und Gott hatte ein Recht, mit diesem Spiegel zu machen, was er wollte. Und er wurde dann zerstört, das heißt eingeschmolzen, und daraus wurde dann etwas anderes gemacht. Wenn wir Gott heilig sind, dann hat sich bei uns selbst nicht notwendigerweise allzu viel geändert. Was sich verändert hat, ist, dass Gott selbst eingezogen ist und hat Beschlag genommen von uns. Und wir gehören jetzt ihm, nicht uns selbst. Hinfort dürfen wir keine Entscheidungen treffen im eigenen Namen. Alles, was wir machen, muss im Namen Jesus getan werden. Das heißt, wie wenn er uns dazu Befehl gegeben hätte oder schicken würde. Wie wenn ich für eine Firma arbeite und ich arbeite im Namen und handle im Namen dieser Firma oder ein Botschafter handelt im Namen seines Landes. Er darf nicht seine eigenen Wege gehen. Er muss sein Land vertreten. Und so sind wir Vertreter geworden von Jesus Christus. Wir gehören ihm. Eines Tages werden wir in der Tat fehlerlos und sündlos sein. Aber heute sind wir Heilige, gewaschen im Blute Jesu Christi, ganz gottgehörig, brauchbar für seinen Dienst, aber noch nicht vollkommen, noch nicht angekommen. Paulus sagt, dass Gott die kolossischen Christen tauglich gemacht hätte für das Erbe im Licht. Und zwar, dieses Erbe im Licht ist für Heilige. Wenn sie also tauglich gemacht wurden für dieses Erbe, dann waren sie zu Kandidaten, zu Heiligen gemacht worden. Hier an dieser Welt sind wir schon Heilige. Das ist eine Bezeichnung für Christen. Es gibt noch viele andere Bezeichnungen. Aber diese eine Bezeichnung ist eine Bezeichnung für Christen. Und die steht in dem Zeichen, dass Gott uns fit gemacht hat, tauglich gemacht hat, damit wir einmal in den Himmel eingehen können. Und das kann zu jeder Zeit geschehen, das kann heute geschehen. Mein Onkel ist in dem Gottesdienst gestorben, fiel um und war weg in der Ewigkeit. Das kann bei einem jeden von uns geschehen, aus irgendeinem Grund, manchmal unfassbarem Grund, aber es kann geschehen. Deshalb müssen wir zu jedem Zeitpunkt bereit sein. Und wenn wir auf Jesus vertrauen, dann sind wir bereit. Wenn wir seine Kinder sind, dann sind wir bereit. Dann sind wir, sagt Gottes Wort, tauglich gemacht, um sofort einzugehen in jenes Land des Lichtes, das nur für Heilige da ist. Wie hat er das getan? Er hat das so getan, dass er uns herausholte aus der Obrigkeit der Finsternis. Die Finsternis ist ein Land, das eine eigene Herrschaft hat. Der Herrscher ist nach Epheser Kapitel 6, Satan, zusammen mit seinen Horden, mit seinen Dämonen, die gefallene Engel sind. Und wenn wir sündigen, dann sagt der Apostel Johannes, dann befinden wir uns in der Dunkelheit. Das heißt, wir befinden uns in Gefahrzone. in einem Bereich, wo wir dem Feind Gottes und somit unserem Feind exponiert, ausgesetzt sind. Und dann haben wir schleunigst unsere Sünde zu bekennen, uns waschen zu lassen im Blut Jesu und wieder im Licht zu wandeln, Schritte dort zu tun, damit wir nicht in Gefahr kommen. Also Gott hat uns befreit aus jenem Lande, hat uns herausgeholt und nun ist Satan nicht mehr unser Gott, unser Herr, unser König, unser Befehlshaber, unser Fürst, der Fürst dieser Welt für uns, sondern wir sind unter eine andere Herrschaft gekommen. Und diese Herrschaft ist der Sohn des Vaters, Jesus Christus. Und er ist der König dieses Bereiches. Paulus spricht hier von einem Königreich. Und jetzt nimmt es uns Wunder, wenn wir darüber nachdenken, wieso denn das Königreich vom Sohn geführt wird. Normalerweise, wenn der Vater noch lebt, ist er der König und nicht der Sohn. Aber in diesem Fall ist der Sohn der König und der Vater hat das Reich dem Sohn übergeben. Wieso? Ist der Vater nicht König? Ja, das ist er. Aber der Apostel, denke ich, will uns sagen, wodurch wir in diesen neuen Bereich gekommen sind. Über Jesus Christus übt der Vater seine Herrschaft aus. Er hat seinen eigenen Sohn in die Mitte gestellt. Er ist der Mittler, er ist der König, er ist der Erlöser. Und über ihn haben wir es mit Gott, dem Vater, zu tun. Beide sind König. Auch der Heilige Geist ist König. Denn Gott ist ein Dreieiniger. Und so macht es nichts aus, ob wir nun den Heiligen Geist oder Gott oder den Herrn Jesus Christus als unseren König bezeichnen. Sie haben schon ihre jeweiligen Aufgaben, aber sie sind eins im Wesen. Gott ist Person. Die Einzelnen in der Dreieinigkeit sind Personen, aber nicht so Personen, wie wir Personen sind. Unser Personensein steht im Zeichen der Individualität. In diesem Gottesdienst sind so und so viele Individuen, Einzelpersonen, und sie sind getrennt voneinander. Keine siamesische Zwillinge haben wir hier, zusammengewachsene. Wir sind getrennt. Der eine sitzt neben dem anderen und ist eine besondere Persönlichkeit. Das ist bei Gott nicht der Fall. Er wäre zu vergleichen mit siamesische Drillinge. Das heißt, Gott ist drei in einem, einer als drei. Man kann das vergleichen mit einem Baum, der drei Bäume gleichsam in sich hat. Das gibt es. So haben auch die alten Israeliten das dargestellt. In Israel hat man schon vor langer, langer Zeit an eine Dreieinigkeit geglaubt. Heute glauben nicht alle Israeliten an eine Dreieinigkeit, wenn es die Gläubigen, die an Jesus glauben, die schon, aber nicht die ungläubigen Juden. Die glauben, dass Gott nur einer, individuell einer ist. Diese Auffassung wird Gott nicht gerecht in seinem ganzen Wesen und Handeln. Also, Gott hat uns erlöst von dem Bereich Satans und wir sind nun in die Herrschaft des Dreieinigen gekommen, der als Gott ein Gott des Lichts ist und dem wir jetzt gehören. Er hat uns tauglich gemacht, Vers 13, der uns aus der Obrigkeit der Finsternis befreite und uns versetzte in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Und da frage ich mich, wieso wird Jesus hier Sohn genannt und warum Sohn der Liebe? Er hätte sich ganz anders ausdrücken können. Aber wenn die Bibel ihre Wörter gebraucht, dann hat jedes Wort seine besondere Bedeutung. Und an dieser Stelle geht es darum, dass Gott in Christus gehandelt hat. Alles ist in diesem Zeichen zu verstehen. Und wenn hier vom Sohn die Rede ist, dann ist der Gedanke dieser, dass Gott eines Tages Fleisch wurde. Johannes Kapitel 1, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, geboren in Bethlehem, aufgewachsen in Nazareth, gedient im Lande Israel, gestorben zu Jerusalem. Das ist Jesus als Sohn Gottes. Er wurde Sohn des Menschen. Im selben, als Sohn des Menschen, war er Sohn Gottes. Sein Vater war Gott, seine Mutter ein Mensch. So war er beides, vollkommen beides. Vollkommen Gott, vollkommen Mensch. Das ist die Bedeutung von Sohn. Das heißt, dass Jesus Sohn ist, das heißt er, weil er unser Erlöser ist. Zu diesem Zweck wurde er Mensch. Und davon spricht der Apostel hier. Wenn es heißt dann Sohn seiner Liebe, dann gehört das auch zu diesem Heilsplan Gottes. Als Jesus in die Welt gekommen war und in seinem Dienst stand und dann ab und zu verklärt wurde, eine besondere Situation kam vor, zum Beispiel bei der Taufe, dann heißt es, dies ist mein geliebter Sohn. Das war ganz am Anfang seines Dienstes. Man sollte nun merken, man sollte ihn nicht aus den Augen verlieren. Hier ist der, durch den Gott nun Erlösung schenkt. Hier ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Aber sie haben das vergessen. Nicht lange vor dem Ende seines Dienstes hier in dieser Welt kam noch einmal das Wort Gottes hörbar für nur eine kleine Gruppe von Jüngern Jesu. Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört. Jesus war geliebt vom Vater, weil er bereit war, den Leidensweg in dieser Welt anzutreten und für unsere Schuld zu sterben. Und weil Gott diese Welt liebte, hat er seinen Sohn gesandt. Und der Sohn liebt uns. Und so heißt der Sohn seiner Liebe, weil es um unser Heil geht. Gott liebt uns als Menschen, der wollte uns erlösen. Deshalb schreibt auch Paulus gleich, dass wir in ihm die Erlösung haben. Das ist das Erste, das er erwähnt, wenn er nun dieses etwas näher ausführt. In den Versen 12 und 13, wenn ihr die Bibel dabei habt, dort haben wir in Kürze die Zusammenfassung, was Gott getan hat, wofür wir ihn zu danken haben. In den Versen 14 bis 23 wird das nun näher ausgeführt. Wie sieht das aus, wenn Gott uns tauglich macht, wenn er uns versetzt hat aus der Obrigkeit der Finsternis in das Königreich seines Sohnes? Was gehört alles dazu? Jetzt entfaltet Paulus gleichsam einen Teil des Heilsplanes. Er zeigt uns das Herz Gottes, das ein Herz der Liebe ist. Gott offenbart, entblößt sein Herz als ein Herz der Liebe. Er hätte uns verurteilen können, denn Gott ist absolut heilig. Aber er fand einen Weg, den er selbst ging, um uns zu erlösen. In dem Sohn haben wir die Erlösung. Wir sind herausgelöst worden aus dem Bereich der Finsternis, aus dem Bereich der Sünde, aus der Herrschaft Satans, gelöst, getrennt worden. Und wir sind nun frei davon, aber nicht so frei, dass wir nun das tun könnten, was wir selbst wollen. Ja, stoßen wir wieder auf ein Wort, das mit Vorsicht zu genießen ist. Wenn wir die Menschen um uns her von Freiheit reden hören, dann ist das für sie die Situation, wo sie nicht mehr unter Bevormundung stehen und sie dürfen jetzt tun, was sie wollen. Wenn jemand frei wurde aus der Umklammerung der sowjetischen Herrschaft, dann war er nicht mehr unter diesem Druck, unter dieser Herrschaft. Und dann empfand er, dass er jetzt frei sei, einmal zu tun, was er wollte und hinzuziehen, wo er wollte, wo es mochte und zu machen, was er wollte. Aber wenn Gott uns befreit, ist das nicht so. Paulus macht das deutlich in Römer Kapitel 6. Dort teilt er uns mit, dass wir immer Sklaven sind. Immer. Von den Christen in Rom sagt er, ihr wart einmal Sklaven der Ungerechtigkeit, der Sünde. Jetzt seid ihr immer noch Sklaven, aber euer Herr ist ein anderer. Ihr seid jetzt Sklaven der Gerechtigkeit, der Heiligkeit, verpflichtet dem Guten, verpflichtet der Vergebung, der Sündlosigkeit, der Heiligkeit, aber nicht frei zu tun, was wir wollen. Den Galatern macht er das auch klar in Kapitel 5, Vers 17. Er sagt ihnen, bei uns ist ein Kampf. Es ist das Fleisch da, das heißt unsere eigene Neigung zu tun, was uns Freude macht, was die Laune uns diktiert. Ja. Auf der anderen Seite ist der Heilige Geist da. Und diese zwei kollidieren, sie prallen aufeinander auf. Was der Geist will das Fleisch nicht. Und was das Fleisch will, das will der Geist nicht. Das sollten wir uns merken. Denn viele Christen leben nach dem Fleisch. Sie leben nach dem Lustprinzip, wozu man Lust hat. Sie essen, wozu sie Lust haben. Sie schlafen, solange wie sie Lust dazu haben. Sie verbringen den Tag, so wie es, wenn sie sonst frei sind, nach dem Lustprinzip. Sie entscheiden. Sie planen ihren Urlaub. Sie ziehen an, wozu sie gern geneigt sind. So leben sehr, sehr viele Christen. Sie fragen nicht den Herrn Jesus, was willst du, dass ich tue? Ihr Fleisch diktiert, ihre Haut, ihre Augen, ihre Ohren, die gehören zum Körper, das ist Fleisch. Ja? Hier meine Finger, meine Augen, die sind Fleisch, Materie. Und diese diktieren, was man macht. Ja? Die Temperatur muss genauso sein oder dann begehrt man auf. Ja? Das macht sich bemerkbar in unseren Reaktionen auf Situationen, die nicht mehr fleischkonform sind. Dann merkt man, was hier jetzt diktiert, was jetzt herrscht. Jedes Mal, wenn gemurrt wird, wenn Unzufriedenheit sich meldet, merkt man, wer hier Herr ist im Leben. Das ist viel näher, als wir vielleicht meinen. Diese Gedanken sind nicht wie etwa fromme Gedanken, geistliche Gedanken, die zur Bibel gehören. Und wenn wir jetzt durch die Tür gehen, dann gehen wir wieder in den Alltag hinein. Und das war der Gottesdienst. Dort sagt man solche Dinge. Und dort hört man das und das natürlich gehört dazu. Und dann lassen wir uns das schon gefallen. Im Übrigen, sobald wir ins Auto steigen, herrscht wieder das Fleisch. Und wir denken oft kaum an das, was Gott uns mitgeteilt hat. Ich weiß, wie das ist. Das ist bei mir auch so. Und so wie ich bin, so seid ihr auch hier. Jeder von uns ist nun ganz angewiesen auf die Wirkung des Heiligen Geistes. Und deshalb sollten wir flehen, während wir hören, dass das sitzen bleibt. Dass wir das kapieren, damit der Herr unser Gewissen ergreift. Und damit er uns einmal packt. Und dass wir einmal geistlich gesinnt werden. Tüchtig für den Himmel, ja? Anstatt dauernd unsere Gedanken bei irdischen Dingen zu haben und immer die Dinge wählen, die das Fleisch will. Paulus sagt, das Fleisch, was das will, das gefällt dem Geist nicht. Die zwei stehen in Opposition zueinander und das müssen wir wissen. Und wenn du merkst, du wirst vom Fleisch dirigiert, dann weißt du, du bist nicht voll des Geistes. dann merkst du, irgendetwas ist hier verkehrt zwischen mir und meinem Gott. Das meldet sich beim Heiligen Geist. Und was der Geist will das Fleisch nicht. Da hat es Langeweile, ja. Ja, das ist nichts für mich. Ja. Nun, wenn du dich außerhalb dieses Bereiches stellst, dann nimm bitte die Kosten auf dich. Der nächste Weg mag Sonnenschein sein. Danach weißt du nicht, ob was auf dich zukommt. Denn der Herr wacht über die Seinen und er kommt mit der Zucht. Die Zucht ist zunächst Barmherzigkeit und Güte, aber sie kann auch eine Rute sein, je nachdem. Er spricht zwei Sprachen. Aber wenn man dennoch seinen eigenen Weg gehen will, dann lässt Gott auch das zu. Also, wir sind hier unterwegs, wir sind Erlöste, aber wir wollen als Erlöste leben. Als solche, die freigekauft sind durch das teure Blut Jesu Christi. Wisst ihr, als Jesus Christus starb, war das nicht auf einem Sofa. Das war auf einem Kreuz. Mit drei Nägeln an Holz festgenagelt. Er gab sein Leben hin. Und jetzt betet Paulus, dass wir ein Leben führen, das dieses Herrn würdig ist, das ihm entspricht, das irgendwie abgibt, dass der, der dort für mich am Kreuz starb, mein Herr ist. Erlöst durch das Blut Jesu Christi. Das ist Vers 14. Die Vergebung der Sünden haben wir. Aller Sünden. Vergebung der Sünden. Etwas Herrliches. Und das ist Gerechtigkeit. Der Schuldbrief ist zerrissen. Ich bin jetzt in Gnaden bei Gott. Das ist ein Zustand, über den man sich freuen darf, über den man gewiss sein darf, wofür man immer wieder danken darf. Und das ist ja das Anliegen des Apostels in diesem Text. Vergebung der Sünden. Dafür können wir immer wieder danken. Das nächste, das der Apostel erwähnt, befindet sich in Vers 15, der das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Was hat das mit Erlösung zu tun? Was ist das, wenn Jesus ein Bild Gottes ist? Sind wir nicht alle Bilder Gottes? Hat Gott uns nicht alle im Bilde Gottes geschaffen? Und Jesus wurde doch Mensch, natürlich dann im Bilde Gottes. Nun, es gibt absolute Bilder und es gibt relative Bilder. Ein Maler kann einen Gegenstand so zeichnen und malen, dass dieser Gegenstand ungefähr so aussieht wie die Wirklichkeit, aber er kann es auch so zeichnen, dass du nicht den Unterschied merken könntest zwischen den beiden. Es ist haargenau so. Wenn er ein guter Künstler ist. Jesus ist das absolute Ebenbild Gottes. Ohne jeglichen Fehler. Wir sind heute nicht mehr gute Vorbilder von Gott, weil unser Bildnis verstümmelt wurde durch die Sünde. Und deshalb gerade hat Gott ein neues Bild gemacht. Als er seinen Sohn durch die Maria in diese Welt sandte. Er war vollkommen und sündlos. Und in ihm wohnte der wahrhaftige Gott. Er war das Ebenbild Gottes. Dieses Ebenbild wurde aber ebenfalls verstümmelt. Am Kreuz. Jesaja spricht davon am Ende von Jesaja 52. Führt es dann näher aus in Kapitel 53. Jesus starb für uns, aber er stand wieder auf. Er war Gott und konnte nicht vom Grab gehalten werden. Und als solcher obsiegte er über Sünde und Tod. Und heute ist er wieder das absolute Bildnis von Gott. Und als solcher steht er zwischen uns und Gott und ist er unser Erlöser. Er, der Vollkommene, steht an meiner Stelle in der Gegenwart Gottes. Er vertritt mich. Und in ihm bin ich angenehm vor Gott. Denn er ist das genaue Ebenbild, Gegenstück von Gott. Das steht in Hebräer Kapitel 1, Vers 3. Dieses Ebenbild, von dem wird nun einiges gesagt hier in diesem Kapitel, aber das wollen wir lassen bis nach der Pause, die wir jetzt eintreten lassen. Es darf jetzt ein Lied gesungen werden. Indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, der das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Gott ist unsichtbar. In der Einleitung hörten wir von der Schwierigkeit, in Verbindung mit diesem großen unsichtbaren Gott zu kommen. Diese Schwierigkeit hat der Sohn Gottes überwunden. Er ist nun uns nahe gekommen. Ihn darf man erleben und über ihn zu diesem unsichtbaren, unnahbaren Gott zu kommen. Paulus fährt fort, ohne den Satz zu Ende gebracht zu haben. Denn der ganze Text 9 bis 20 ist ein Satz. Wer das in seiner Bibel nicht so hat, der darf sich das vielleicht merken für das persönliche Bibelstudium. Kommas zeigen uns das hier. Ein Komma nach Vers 14, ein Komma inmitten von Vers 15 und wieder am Ende von Vers 15. Der das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, Erstgeborener aller Schöpfung. Paulus ist bei dem Jesus jetzt, den wir heute kennen, der im Himmel ist. Dieser ist heute unser Vertreter als Ebenbild vor dem unsichtbaren Gott. Er vertritt uns dort. Wir rufen seinen Namen an und kommen so im Namen Jesu zum Vater. Dort ist er der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn Gott hat vor, in seinem Heilsplan die ganze Schöpfung zu erneuern. Die wurde ja in Mitleidenschaft gezogen, als der Mensch gesündigt hatte. Als Adam und Eva sündigten, dann fielen sie. Sie waren in Sünde gefallen, hatten Gottes Gebot übertreten. Die Schöpfung hatte nichts gemacht. Sie hatte nicht das Gebot Gottes übertreten. Sie war schuldlos. Das sagt auch Paulus in Römer Kapitel 8. Sie hat keine Schuld an dieser Sache. Aber als Gott die Menschen strafte, Adam und Eva und auch die Schlange übrigens, als Gott seine Strafe vollzog, wurde sichtbare Schöpfung in Mitleidenschaft gezogen. Gott hatte gesagt, die Seele, welche sündigt, soll sterben. An dem Tag, wo du an diesem Baum issest, wirst du sterben, des Todes sterben. Das geschah auch. In seinem eigentlichen Menschen wurde er getrennt von Gott. Das zeigte sich dadurch, dass er von Gott geflohen ist. Er war nun getrennt von Gott, tot in seinem Geist, tot in Sünden. Und das ist seither der Fall für alle Menschen, die geboren werden. Sind tot in Sünden. So beschreibt Paulus das in Epheser 2. Aber der Körper wurde auch in Mitleidenschaft gezogen, der Körper des Menschen, von Adam und Eva. Es ist ja so, dass der Mensch eine Umwelt hat und die erste Umwelt von uns Menschen ist unser Körper, unsere Hülle, unser Gefäß, unser Zelt, unser Haus, so nennt die Bibel unseren Körper. Dieser Körper wird mit einbezogen in die Strafe. Das heißt, der Tod zog ein in den Körper und er begann dort seine Tätigkeit. Es ist so, wenn Menschen geboren werden, ist der Keim des Todes in ihnen. Aber das Leben ist so stark in ihnen, dass dieses Leben, man nennt sie die anabolischen Kräfte, dass diese Kräfte, diese Lebenskräfte, die abbauenden Kräfte, die katabolischen Kräfte, überwuchern, sie sind stärker. Und ein Kleinkind und ein heranwachsendes Kind, ein Jugendlicher, steht da frisch in der Blüte des Lebens und wir freuen uns über dieses Anbild. Aber mit der Zeit, gegen die Mitte des Lebens, merkt man, dass die Todeskräfte auch wirksam sind und sie beginnen, die Überhand zu nehmen. Der Mensch erreicht den Zenit, das ist der höchste Punkt für die Sonne zum Beispiel. Wenn sie am Himmel ist, zur Mittagszeit, ist das der Zenitpunkt. Und von da geht die Sonne unter, so hat man das so in Israel gesagt. In Israel hatte man zwei Untergänge, den Beginn des Unterganges zur Mittagszeit und dann, wenn die Sonne verschwand hinter dem Horizont. Das war dann der eigentliche Sonnenuntergang. Oben, wo die Sonne am höchsten ist, das ist der Zenit. Und wir erreichen unseren Zenit, unseren Höhepunkt in unserem Leben irgendwann und dann beginnt die Sonne des Lebens sich zu neigen. Und je älter man wird, je mehr merkt man, dass die katabolischen, die abbauenden Kräfte am Werk sind, bis es dann diese Tätigkeit mündet in den eigentlichen Tod. Dieser Tod zog ein in den Körper von Adam und Eva an dem Tage, als sie sündigten. Das Ende dieses Vorganges war dann der Tag, von dem es heißt, Adam starb so und so viele Jahre alt. Aber er war am Sterben von dem Tage an, als er gegessen hatte. Innerlich war er tot, äußerlich war er am Sterben. Seine nächste Umwelt, auch die von Eva, auch davon lesen wir, dass auch sie ihre Nöte hat in ihrem Leben, auch sie ist eine Sterbende. Und auch sie stirbt eines Tages den letzten Tod. Diese Umwelt ist die nächste, die wir an unserer Seele haben. Die Seele ist in unserem Körper. Dann gibt es eine weitere Umwelt. Das, was die Luft, die wir atmen, die Gegenstände, die um uns her sind. Bei Adam und Eva waren es dann bald die Bäume, hinter denen sie sich verstecken wollten, die Feigenblätter und so weiter. Was immer wir dort haben an Umwelt, jetzt ist es dieses Haus, die Wände dieses Hauses, das ist unsere Umwelt. Und das geht weiter. Unsere Umwelt ist eigentlich diese Welt. Wir wohnen auf diesem Planeten. Das ist unser Wohnort. Und damit wir Gott suchen möchten, hat Gott uns diese Umwelt gegeben als Grenze. Als der Mensch noch nicht gesündigt hatte, wohnte er in einer Umwelt der Freiheit, der Vollkommenheit. Und die wäre ewiglich geblieben. Und es wäre Wachstum gewesen, noch und noch. Aber als Gott seine Umwelt mit der Vergänglichkeit versah, die Vergänglichkeit hineintrug, in die Umwelt. Das heißt, alles begann zu sterben, bergab zu gehen. Und Wissenschaftler wissen, dass dieses Universum, das wir kennen, nicht ewiglich dauert. Es ist am Vergehen. Dieses Universum ist am Vergehen. Das hat Gott so geschaffen, weil der Mensch sündigte. Manchmal sagen Theologen und auch Wissenschaftler, Gläubige, wir leben in einer gefallenen Schöpfung, weil dieses der Zustand ist. Das ist unvorsichtig ausgedrückt. Nur wir Menschen sind gefallen, nicht die Schöpfung. Die Schöpfung ist aber nach Römer Kapitel 8 in Mitleidenschaft gezogen und sie ist am Vergehen. Aber das ist in der biblischen Sprache nicht Gefallenheit, zu nennen. Sie ist nicht gefallen, das heißt, sie hat nicht Schuld daran. Gefallen ist eine deutsche Übersetzung des lateinischen Wortes lapsus, das in der theologischen Sprache mit Schuld zu tun hat. Also in der Bibel ist das ein Schuldbegriff. Und Paulus macht deutlich in Römer 8, die Schöpfung hat keine Schuld. Und wenn jetzt die Menschen durch Jesus sich erlösen lassen, dann beginnt ein Heilungsprozess. Der wird münden in die Ewigkeit, wenn Jesus kommt. Und wenn wir dann vollkommen erlöst sind, auch unser Körper wird neu geworden sein, entweder bei der Entrückung oder in der Auferstehung. Wir bekommen einen neuen Körper. Dann sind wir angekommen. Dann sind wir nicht mehr im sündlichen Bereich, nicht mehr im unvollkommenen Bereich, keine Sünde mehr in uns. Wir sind dann angekommen. Das ist das letzte Stadium des Heils, das Gott für uns geplant hat. Aber die Welt um uns her ist noch nicht so weit. Es kommt dann aber die Zeit, sagt Paulus, alles in seiner Ordnung, 1. Korinther 15, alles in seiner Reihenfolge. Und dann wird auch die Welt um uns her befreit werden von dieser Last, die durch den Menschen auf sie kam, das heißt mittelbar, Gott war es, der es über sie verhängte. Aber sie wird befreit werden von dieser Vergänglichkeit. Gott schafft eine neue Welt. Übrigens nennt Paulus das Versöhnung in diesem Text. Das heißt, es findet ein Austausch statt. Das griechische Wort für Versöhnung ist ein Wort für Austauschen. Im Deutschen kann man das nicht so übersetzen, das heißt so klar machen. Wir brauchen da zwei Wörter. Wir wissen, was wir meinen, wenn wir versöhnt werden. Da wird ein Schuld oder ein Spannungszustand ausgewechselt. Aber wenn wir sagen, die Schöpfung wird versöhnt, das können wir nicht verstehen. Sie hat ja keine Schuld. Versöhnung heißt dort, ihr Zustand, Folge der Sünde des Menschen, wird ausgewechselt werden und eine neue Welt entsteht, ein neuer Himmel, eine neue Erde, der vollkommenen Vollkommenheit, wenn wir es so sagen dürfen. Das ist die Zukunft dieser Welt. Und Jesus in seiner Auferstehung hat den ersten Schritt dazu getan. Als Jesus starb, hat er ja unsere Sünden auf sich genommen. Er starb wie ein Schuldiger und nahm den Tod auf sich, die Vergänglichkeit. Als er auferstand, stand er mit einem fehlerlosen Körper aus. Die Zeichen waren noch da, die bleiben. Aber sein Leib war erneuert und es war, wie Paulus das ausdrückt, ein geistlicher Leib. Ein wirklicher Leib, mit dem er essen und trinken konnte, aber da auch ein Leib, mit dem er durch Materie hindurchgehen konnte. Wir können das nicht erklären. Uns wird das so mitgeteilt. Aber wir haben nur ein Exemplar. Wenn ich als Lehrer versuche, etwas zu erklären, dann kann ich vielleicht ein Beispiel davon gebrauchen. In dem Bereich geschieht etwas Ähnliches. Und dann kann ich sagen, ungefähr so ist dieses. Das macht man auch bei Kindern. Wenn die nicht fähig sind, mitzukommen, dann können wir einen Vergleich ranziehen. Aber in diesem Fall können wir das nicht. Wir können nur Aussagen machen. Und wir haben keinen Vergleich. Auch für die Dreieinigkeit gibt es kein zweites Beispiel. Es gibt nur ein Beispiel von der Dreieinigkeit. Und es gibt nur ein Beispiel von diesem neuen Leib. Und der ist bei Jesus und der ist nicht mehr zugänglich. Der ist in der Unsichtbarkeit zur Zeit. Aber die Bibel teilt uns mit, dass der Körper das erste Exemplar von Materie ist, denn er hatte ja einen materiellen Körper, das erste Exemplar ist von allem anderen, das Gott geschaffen hat, das neu geworden ist. Das nächste Mal, wenn Gott etwas neu macht von dieser Schöpfung, das wird unser Körper sein, unsere nächste Umwelt. Und der wird neu werden. Und dann die dritte Etappe wird dann die Erneuerung der ganzen Schöpfung sein. Deshalb heißt Jesus der Erstgeborene. Geburt gebraucht die Bibel für Auferstehung. Als Jesus auferstanden ist, ist er geboren aus dem Grab, aus dem Mutterleib des Grabes, hervorgegangen. So ist er also der Erstgeborene. Von der ganzen Schöpfung, von der ganzen neu zu werdenden Schöpfung ist Jesus der Erste. Und diese Tatsache bespricht Paulus auf zweierlei Weise. Erstens sagt er, warum Jesus der Erstgeborene ist. Und zweitens sagt er, was das bedeutet für die Gemeinde. Das Erste, das er sagt, also ist der Grund, weshalb Jesus der Erstgeborene ist, von allem Neuwerden in der Schöpfung. Dieser Grund ist der, dass er selbst der Schöpfer ist. Er selbst hat alles geschaffen. Gott hat alles durch ihn geschaffen. Johannes sagt, nichts von allem dem, das geworden ist, ist ohne ihn geworden. Er hat es verursacht. Jesus ist der Schöpfer Gott. Und deshalb ist es auch so, dass er seinen eigenen Körper neu schafft. Er sagt, ich habe Macht, es hinzugeben. Johannes 10. Ich habe Macht, es wieder auf mich zu nehmen. An der Auferstehung Jesu Christi aus dem Grabe waren alle drei in der Dreieinigkeit beteiligt. Gott, der Vater, hat ihn auferweckt. Der Heilige Geist, Römer 1, hat ihn auferweckt. Und er selbst, Johannes 10, hat sich auferweckt. Er ist ja schließlich eins, der dreieinige Gott. Also dieser Schöpfer hat sich selbst aus dem Grabe hervorgebracht. Warum? Wieso? Weil er der Schöpfer ist. Und Kraft dessen kann er jetzt in der Verwaltung des Heils, der Rettung, die er auf Golgatha herbeiführte, kann er diese verwalten, dieses Heil. Und kann er uns neu machen. In Jesaja Kapitel 54 haben wir ein Beispiel. Da vergleicht Jesaja oder Gott durch Jesaja Israel mit einer Frau, die keine Kinder kriegen kann. Israel soll aber Frucht bringen für Gott, soll ein fruchtbares Volk sein, soll etwas hervorbringen an Güte, woran Gott Freude hat. Aber es kann nicht. Im Kapitel zuvor, in Kapitel 53, hat Gott erklärt durch den Propheten, wie das zustande kommen kann. Wie dennoch Frucht entstehen kann. Gegen Ende des Kapitels heißt es, er wird von seinem Leiden sehen, er wird Frucht sehen aus seinem Leiden. Und diese Frucht wird in Kapitel 54 dann besprochen. Gott sagt, Israel kann keine Frucht bringen, aber dein Mann ist der Schöpfer. Ja. Wenn eine Frau, die keine Kinder kriegen kann, einen Schöpfer zum Mann hat, dann ist er gar nicht angewiesen auf die Fruchtbarkeit seiner Gattin. Er tut es. Und genau das ist, was Gott in uns tut. Bis zum Ende unseres Lebens werden wir unvermögend sein, Frucht hervorzubringen. Unvermögend. Aber Jesus bringt die Frucht in uns, wie der Weinstock die Frucht über die Reben bringt. Deshalb heißen sie Früchte Jesu Christi in Philippa Kapitel 1 oder Frucht des Geistes in Galater Kapitel 5. Er wirkt es in uns. Er ist der Erstgeborene aller Schöpfung und wir, seine Geschöpfe, erleben das jetzt so. Wir lesen weiter, Vers 15 noch einmal, der das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, Erstgeborener aller Schöpfung, weil in ihm alles einmal geschaffen wurde, das in den Himmel und das auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, auch die Engel, seines Throne, seines Herrschaften, die sind da offenbar in Rängen in der geistigen Welt, seines Erstrangige, seines Autoritäten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen ihm zu diensten. Und er ist als Erstgeborener vor allem. Zeitlich war er der Erste. Er stand auf und nach dem 1. Korinther 15 stehen wir auf zu unserem Zeitpunkt. Er ist vor allem, auch was Rang betrifft. Er ist größer als jeder von uns. Er ist kein Kumpel von uns. Er ist nicht nur ein Kamerad von uns. Er ist unser Herr. Er ist vor allem, in allem. Und alles besteht oder hat Bestand in ihm. Er ist es, der alles bestimmt. Er ist es, der uns heute das schöne Wetter gibt. In 2. Petrus 3 sagt der Apostel, das tut Jesus durch sein Wort. Hebräer 1, denke ich auch so, durch sein Wort. Gott spricht und es scheint die Sonne. Gott spricht und die Sonne wird verhüllt. Gott spricht und es regnet. Gott spricht und es gibt einen Sturm. Gott spricht, Jesus spricht und der Sturm schweigt. Alles wird wieder stille. Deshalb dürfen wir nie über das Wetter murren. Es kommt von Jesus. Und alles, was Jesus in unser Leben hineinbringt, das ist gut und dient zu unserem Guten, damit wir Jesus Christus ähnlicher werden. Das Wetter dient dazu, dass du und ich Christus ähnlich werden. Alles, alles. In allem soll er der Erste sein, den ersten Platz haben. Erstgeborener von den Toten, damit er in allem der Erste würde. Wer den Text vor sich hat, liest vielleicht sei. Stimmt das? Damit er in allem der Erste sei. Das griechische Wort kann man so oder so übersetzen. Einige Ausleger machen darauf aufmerksam, dass das griechische Wort eigentlich werden bedeutet und darf auch ruhig so und sollte auch so übersetzt werden. Wenn man das tut, dann gewinnen einige Texte neue Bedeutung. Wir haben hier dasselbe Wort, das in Johannes 1 gebraucht wird, wenn es heißt, alles ist durch ihn geworden. Es entstand durch ihn. Auch hier ist von einem Entstehen die Rede. Gott gibt uns in seiner Gnade Zeit zum Wachsen. Wir müssen nicht von heute auf morgen Angekommene sein. Gott hat Geduld mit uns. Und es darf so werden, dass Jesus in allem den ersten Platz einnimmt, damit er in allem der Erste würde. Weil, jetzt kommt wieder eine Begründung. Diese Begründung, die in Vers 19 steht, die scheint uns wieder zu Vers 14 zu bringen. Das heißt, Paulus scheint wieder von der Erlösung zu sprechen. Weil es das Wohlgefallen war, das Wohlgefallen Gottes, dass in ihm, in Jesus, alle Fülle wohne. Als Jesus geboren wurde, wohnte der ganze Gott in ihm. Als Jesus gen Himmel fuhr, als Auferstandener, wohnte der ganze Gott in ihm. Und diesen Jesus haben wir heute als unseren Herrn und Heiland. Das will Paulus uns hier mitteilen. Und deshalb, weil in Jesus alle Fülle wohnt, haben wir keine Entschuldigung, armselig zu sein im Geistlichen. Deshalb ist es, dass er alles vermag in unserem, er vermag sich die erste Stelle in unserem Leben zu verschaffen. Er drängt darauf, gib mir den ersten Platz und du wirst Segen erleben. Nicht Böses, Gutes nur. Es ist Gottes Wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen und durch ihn alles versöhnt oder ausgewechselt werde. Er stiftete ja Frieden durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sei es das, was auf Erden ist, sei es das, was in den Himmeln ist. Und euch, die ihr einst entfremdet wart und Feinde im Denken, was sich in den bösen Werken äußerte, Euch versöhnte er jetzt aber in dem Leibe seines Fleisches am Kreuz durch den Tod, um euch darzustellen als Heilige und Tadellose und so weiter. Warum starb Jesus am Kreuz? Warum starb er für mich? Warum hat er mich zu sich gerufen? Um mich eines Tages vor Gott darzustellen, als Angekommenen, als nicht anzuklagen, als tadellos. Das ist sein Ziel, das war sein Ziel, als er am Kreuz hing. Am Kreuz hat er an Herbert Janssen gedacht. Am Kreuz hat er an Edmund Beyer gedacht. Am Kreuz hat er an dich gedacht und darfst deinen Namen nennen. Dort war es sein Ziel, dich eines Tages vor Gott darzustellen, als tadellos, vollkommen, wirklich gerettet von der Sünde. Wirklich angekommen, was Gott einmal in Ewigkeit plante, an Heilsplan, kommt dann zur Erfüllung. Das ist die Absicht des Kreuzes, uns darzubringen, dorthin zu bringen. Und daran ist Jesus heute am Werk, als der, in dem die Fülle wohnt. Aus ihm dürfen wir schöpfen. In ihm haben wir alles. Du brauchst nicht noch mehr, als du hast, um Gott zu imponieren. In Christus hast du alles. Du brauchst nicht noch eine ganze Menge zu verlieren, abzugeben, um Gott zu imponieren. In Christus hast du alles verloren, als er starb. Er verschwand ja von der Oberfläche dieser Welt und wurde begraben. Und in ihm starb und wurde ich begraben. Ich habe also, was Gott betrifft, alles abgegeben in Christus. Er ist mein Stellvertreter. In ihm ist alles. Ich habe alles in ihm. Und aus dieser Fülle darf ich leben. In Dankbarkeit. Das ist sein Thema, das Thema des Apostels Paulus. Paulus gebraucht hier ein interessantes Wort. Nicht zurückzurufen. Vor Jahren, als die Grenzen noch stärker waren zwischen Frankreich und Deutschland, hatte ich Ursache, nach Frankreich zu fahren. Wir wohnten nicht weit von der Grenze. Und ich fuhr über den Rhein und die Grenze, die deutsche Seite der Grenze war nicht allzu sehr interessiert, mit den Passanten dort zu sprechen. Sie ließen einen einfach durch, die französische Seite, die wollte dann wissen, ob wir etwas mitbringen würden und so weiter. Und ich bin dann einfach so durchgefahren. Mit einmal höre ich etwas. Ich weiß nicht mehr, was es war, ein Ruf oder ein Pfiff. Und der Beamte, der deutsche Zollbeamte, ruft mich zurück. Ich war doch etwas zu schnell gefahren.